Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Heiko aus dem Spreewald hat uns eine Mail geschrieben, vor einer ganzen Weile schon, und drin lese ich: Ich persönlich finde es vor der klimatischen Situation bedenklich, sich für Kurztrips in ein Flugzeug zu setzen. Allerdings möchte ich auch keinen belehren, das steht mir nicht zu. Dennoch denke ich, dass wir in diesem Punkt umdenken müssten. Das hat Heiko geschrieben, damals eben gemünzt auf das Thema Kurztrip im Flugzeug. Und wir dachten uns, wir weiten das jetzt zu Beginn der Sommerferien in Berlin und Brandenburg aus und fragen generell nach dem Sinn und auch nach der Faszination von Flugreisen. Denn Sie alle wissen es, es klappt ja nichts. Am Boden Chaos bei der Abfertigung und in der Luft aktives Mittun an der Erderhitzung. Tja, aber geflogen wird trotzdem, und zwar reichlich. Dem Flughafen BER steht heute der verkehrsreichste Tag der Ferien bevor. Etwa 80.000 Fluggäste werden da heute erwartet. Bis zum Ende der Ferien am 21. August werden dann bis zu 3 Millionen Menschen abgereist sein oder gelandet sein über den BER. Wir fragen also heute in dieser Sendung nach der Faszination Fliegen und nach der Zukunft dieser Fortbewegungsweise. Und wie immer sind wir dabei auf Sie angewiesen. Also, wieso fliegen Sie? Wieso fliegen Sie nicht? Wieso fliegen Sie womöglich nicht mehr? Sind Sie vielleicht Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiterin in der Abfertigung oder auf dem Rollfeld? Sind Sie Pilotin? Sind Sie Lotse? Sammeln Sie Flugmeilen? Egal, welche Geschichte von da oben oder vielleicht auch von da unten, nämlich am Flughafen, Sie haben, rufen Sie uns gerne an und erzählen Sie davon unter 0331 70 99 111. Und die Musik zu dieser Sendung kommt von den Red Hot Chili Peppers. Chili Peppers über das Aeroplane. Und um das geht's auch heute bei uns. Endlich geht's ja los. Es sind Ferien, also schon seit Mittwochmittag, aber jetzt ist das erste Ferienwochenende da. Viele, vermutlich auch von Ihnen, sitzen auf gepackten Koffern, vielleicht auch schon seit Stunden, nämlich vor der Abfertigung am Flughafen. Die Bilder vom Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen, die haben wir sicherlich noch vor Augen. Kurzfristig gecancelte Flüge, stillstehende Gepäckbänder, lange Schlangen im Terminal, so wie hier am Flughafen in Düsseldorf.
Sehr ärgerlich, denn unser Flug wurde gerade annulliert, wo wir hier zum Flughafen angekommen sind. Ist natürlich blöd, wenn der Mann mit Kind schon morgens geflogen sind. Die fahren jetzt in den Urlaub und meine Tochter und ich stehen jetzt hier und mal schauen, was mit uns passiert.
2 Stunden haben wir drinnen gewartet, damit wir überhaupt unser Gepäck abgeben können.
Ist jetzt mit Eurowings für mich in den letzten 4 Wochen die 3. Annullierung. Deswegen nervt es langsam ein bisschen.
Es nervt langsam ein bisschen, klingt aber eigentlich noch ganz moderat, die Aufregung. Wie sieht's denn hier bei uns in der Region aus, am sowieso immer schon kränkelnden Flughafen BER? Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralf Beisel, der hat hier im Radio 1 Programm beschwichtigt und auch ein paar Tipps dargelassen.
Kommt 2,5 Stunden vorher zum Flughafen. Bitte erkundigt euch, wann macht eure Airline den Check-in-Schalter auf? Dafür können wir als Flughafen nicht sagen, das macht jede Airline unterschiedlich. Seid dann da, rechnet für die Luftsicherheitskontrolle auch zwischen 1/2 Stunde und 1/3 Stunde ein. Das ist ein guter Puffer. Das kann auch mal in Spitzenzeiten mehr werden, aber das sind die Zeiten, die wir anstreben.
Es strebt der Mensch. Okay, die Probleme am Boden sind aber nicht alles. Stichwort Flugscham. Wir alle wissen, wie klimaschädlich die Reise im Flugzeug ist. Fliegen ist also, ja, ich weiß, manche hören das nicht so gern, aber schon auch eine moralische Frage. Und in dieser letzten Sendung vor der Sommerpause und am wohl verkehrsreichsten Tag der Ferien, zumindest für den BER, wollen wir all das hier besprechen. Also die moralischen Fragen, die das Fliegen stellt, das Chaos am Flughafen oder vielleicht auch alternative Reiseformen. All das würde ich gern mit Ihnen besprechen, von Ihnen erfahren. Fliegen Sie in den Urlaub? Haben Sie Alternativen dazu? Halten Sie Fliegen für vertretbar oder wie gehen Sie mit diesem ganzen großen Thema um? 0331 70 99 111. Wir sprechen übers Fliegen mit Ihnen. Das Thema Flugreise hat ein Imageproblem. Fliegen bringt uns relativ sicher, relativ schnell ans gewünschte Ziel und es trägt sehr effektiv bei zur Erderhitzung, zum Klimawandel. Finn Kobelt verspürt aber schon seit fast immer eine große, große Leidenschaft fürs Fliegen. Er war Planespotter und er ist heute mit 22 Pilot. Wir erreichen ihn in der Türkei. Schönen guten Morgen, Herr Kobelt. Und super, danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen im Urlaub.
Guten Morgen ins Studio.
Wissen Sie noch, wie das bei Ihnen losgegangen ist mit Ihrer Leidenschaft fürs Fliegen?
Ja, das war zu meiner Einschulung. Da habe ich dann im Rahmen des ganzen Programmes den Tag einen Rundflug bekommen mit meinen Großeltern und meinen Eltern. Und da hat sich das so langsam gebildet. Also klar, am Anfang war es noch nicht so ausgeprägt, aber mit den Jahren, dann heißt man, hat man einen Flugsimulator geschenkt bekommen. Man ist mal auf den lokalen Flugplatz gefahren, mal zum großen Flughafen. Man ist dann auch öfters in Urlaub geflogen, durfte dann auch mal ins Cockpit. Früher war das ja alles noch nicht ganz so streng wie heute. Da kann man, wurde man fast noch eingeladen ins Cockpit, ne?
Cool.
Und so hat sich das dann alles langsam entwickelt, bis zur eigenen Fluglizenz, wo man dann gesagt hatte, ja, jetzt soll es endlich mal losgehen.
Aber was hat Sie da so angemacht? Wieso? Ich meine, viele Menschen sind schon geflogen, haben Flugzeuge starten sehen, waren vielleicht auch im Flugsimulator, hatten dann aber nicht den Wunsch, Pilot zu werden. Was war da bei Ihnen anders? Was hat Sie so angepiept?
Ich denke, es ist einfach einerseits das Technische, ein Flugzeug, wie kann so ein großes Objekt fliegen, dann selber so ein großes Objekt fliegen?
Ist mir auch unklar, ehrlich gesagt.
Könnte ich Ihnen ein anderes Telefonat erzählen.
Okay.
Aber ja, genau. Dann man hat im Prinzip jeden Tag eine schöne Aussicht. Man sieht jeden Tag die Sonne. Man ist an verschiedenen Orten, lernt neue Menschen kennen. Das ist einfach was Besonderes.
Okay, jetzt sind Sie ja Pilot. Und ich weiß schon seit 2017. Lässt diese Faszination da nicht nach? Also das, was Sie jetzt als besonders beschrieben haben, ist ja inzwischen Alltag für Sie, auch Routine.
Ja, Routine muss es auch sein, damit es alles Sicherheit hat. Also von den Grundsätzen ist jeder Flug gleich aufgebaut. Da passiert in der Regel nichts Besonderes. Aber trotzdem hat jeder Flug was Besonderes, weil an jedem Tag sind so kleine Sachen anders. Das Wetter ist anders, mal ein anderer Flughafen, andere Leute, die man kennenlernt. Es ist trotzdem immer noch aufregend.
Jetzt haben Sie ja natürlich die Debatten in Sachen Klimaschutz verfolgt in den vergangenen Jahren. Hat es an Ihrer Leidenschaft fürs Fliegen gekratzt? Es ist ja schon ein Imageverlust und auch kein ganz kleiner für das Fliegen.
Ja, man macht sich schon so ein paar Gedanken, aber wir selber als Piloten, man sieht ja, was wir verbrauchen und wie viele Passagiere wir damit befördern. Und am Ende ist es im Prinzip wie ein gut gefülltes Auto. Also wenn so ein Auto, sage ich mal, 8 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, ne, und da sitzen 4 Personen drin, sind 2 Liter, ne, pro Person. Und das ist im Flugzeug kein anderer, kein Unterschied. So 2 bis 3 Liter auf den neueren Flugzeugen, das kommt hin.
Ja, aber da gibt es natürlich durchaus auch andere Studien, die sagen, zumindest Kurzstreckenflüge, sagen wir Flüge innerhalb Deutschlands, sind ziemlicher Mumpitz und nicht so effizient in der Ausnutzung des Kerosins wie beispielsweise eine Reise mit der Bahn, die elektrisch unterwegs ist.
Ja, man muss halt natürlich sagen, es kommt auf die Länge des Fluges an. Allerdings ist so ein Flugzeug eine Zeitmaschine, kann man praktisch sagen. Ne? Man tauscht Geld gegen Zeit ein. So. Also für die Leute, die schnell von A nach B kommen wollen, ist Fliegen schon die bessere Alternative. Das sehe ich ganz besonders immer, wenn wir unsere Maschine in die Werkstatt nach Bremen fliegen müssen, von Berlin dann aus nach Bremen. Der Flug dauert 30 Minuten und dann müssen wir, weil die Maschine ja dann in der Werkstatt stehen bleibt, so Routine-Checks werden dort gemacht, müssen wir mit dem Zug immer zurückfahren. Und das sind 5 bis 6 Stunden, wenn alles pünktlich läuft.
Okay, das muss man ja auch nochmal dazu sagen und unterstreichen. Sie fliegen, wenn ich das richtig weiß, Privatflüge für, vermute ich mal, ziemlich reiche Menschen, die sich solche Charterflüge eben leisten können. Wie sehen die das? Denken die nach über die langfristigen Folgen ihrer Mobilität?
Puh, das ist eine gute Frage. Mit unseren Gästen, da haben wir nicht so viel, so engen Kontakt. Ne? Wir bedienen die, wir geben denen Sicherheitseinweisungen, aber sonst möchten die größtenteils in Ruhe gelassen werden. Aber vor allem auch durch die Corona-Pandemie jetzt in den letzten vergangenen 2 Jahren ist der Verkehr der Business Aviation enorm gestiegen. Also die Leute wollen immer noch fliegen oder müssen auch immer noch beruflich unterwegs fliegen, schnell an ihr Ziel kommen. Und gerade dadurch, dass viele Flüge in den letzten Jahren ausgefallen sind, mussten sie trotzdem irgendwie ans Ziel kommen und haben dann uns gebucht.
Das sagt Finn Kobelt, der ist Pilot und er liebt das Fliegen. Besten Dank für das Gespräch und den Einblick und Ihnen noch einen schönen Urlaub.
Vielen Dank, euch einen schönen Nachmittag.
Merci. Wir sprechen übers Verreisen in dieser Sendung, konkret über die Lust oder Unlust am Fliegen. Und auf radio1.de fragen wir Sie, Sommer, Sonne, Strand, werden Sie verreisen? Ein paar von Ihnen waren schon da und 20% haben dagelassen, jo, ich fliege weg. 47% aktuell sagen ja, aber ich fliege nicht dabei. Und 33% sagen nein, ich bleibe zu Hause. Sie können da Ihr Jota hinzufügen. Wie gesagt, die Umfrage finden Sie auf radio1.de. Und wenn Sie Ihren Senf lieber mündlich dazugeben, sehr, sehr gerne. 0331 70 99 111.
Radio 1. Einfach Schröder.
Ich habe mich so geärgert letzte Woche, denn ich habe nur einmal im Jahr Urlaub und dann dieser Ryanair-Streik mitten in der Ferienzeit. Na gut, man hört ja, es soll schlimm zugehen bei Ryanair. Nicht mal Piloten haben da feste Arbeitsverträge und werden über Personaldienstleister an Ryanair ausgeliehen. Ja und? Bei uns im Prenzlauer Berg hier in Berlin hat auch keiner mehr einen festen Arbeitsvertrag. Piloten ohne Verträge sind dann eben Start-up-Piloten. Hoffe nur, dass sie keine Probleme haben mit der Bodenhaftung. Und dass die Flugbegleiterinnen, im Fachjargon Saftschubsen genannt, bei Ryanair ihre Klamotten selber zahlen müssen, ja gut, dann haben sie wenigstens einmal im Leben ordentliche Klamotten an. Das Exportvieh, genannt Fluggäste, muss seine T-Shirts ja auch selber zahlen, bei Kick und Taco. Das ist die Moralkeule dieses Sommers. Fliegen ist böse. Aber stimmt das denn? 1 Milliarde Tonnen CO2 werden jedes Jahr durch den Flugverkehr freigesetzt. 3% der weltweiten Emissionen. Der Straßenverkehr ist für das Sechsfache verantwortlich. Auf die Autoindustrie ist eben Verlass. Und ich habe gar kein Auto, nicht mal einen Führerschein. So viel wie ich nicht Auto fahre, kann ich gar nicht wieder reinfliegen. Letztlich sind ja an der ganzen Misere die da oben schuld. Also jetzt nicht die Piloten am Himmel, sondern die Politiker da in ihrem Wolkenkuckucksheim. Solange der Staat keine Kerosin- und keine Mineralölsteuer kassiert, bei Auslandsflügen auf die Mehrwertsteuer verzichtet, sie aber bei Zügen und an Tankstellen voll erhebt, ja, was soll ich denn machen? Gut, ich bin auch gegen teurere Flüge, aber man könnte ja wenigstens mal den niedrigeren Mehrwertsteuersatz ansetzen. So wie bei Eis, Gummibärchen und Chips. Alles, was Fett macht und für dicke Luft sorgt. Airlines, die Berlin neu in ihre Destinationen aufnehmen, werden am Anfang von Flughafengebühren befreit. Ist ja auch nur konsequent, wenn man bedenkt, dass es hier gar keinen Flughafen gibt. Ich würde ja auch sofort Bahn fahren. Wenn es mehr Strecken gäbe wie die von Berlin nach München und wenn da mal wenigstens jeder dritte Zug auch fahren würde, ich säße drin. Nee, ich muss sagen, ich fliege gern. Und jetzt sogar mit gutem Gewissen. Ich mache nämlich mit bei der Klimaschutzorganisation Atmosphäre. Ich kompensiere da meine Flüge, indem ich Klimaschutzprojekte unterstütze. Damit die dann in Nigeria Solarzellen auf die Windräder setzen können. Oder so ähnlich. Also ich kann das nur befürworten. Auch eine Kreuzfahrt wird kompensiert. Wirklich wahr. Das reizt mich dann schon. Mit 3000 anderen Umweltschützern an den Nordpol schippern und zugucken, wie der Eisbär erschossen wird, nachdem er mich angreifen wollte, obwohl ich ihm gar nichts tun wollte. Ich wollte ihn ja nur sehen. Das ist ja auch eine Form der Kompensation. Denn ich kompensiere ja letztlich sein Leid. Denn er, der Eisbär, muss dank mir nicht mehr miterleben, wie seine Polkappen durch meine hier kompensierte Fliegerei schmelzen. Deshalb bleibe ich dabei. Fliegen ist immer noch die beste Form des Naturschutzes.
Florian Schröder, immer dienstags auf Radio 1.
Und das Jefferson Airplane kreuzt auch durch diese Sendung über das Fliegen. Vorhin hat Florian Schröder berichtet, wie es aussieht mit der Billigfliegerei im Jahr 2018. Da hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert. Und jetzt wollen wir mal so ins europäische Ausland schauen. Wie sieht's denn aus an Flughäfen dort? Und da haben unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten sehr Unterschiedliches zu berichten. Entweder ziemliches Chaos, wie bei uns, oder alles läuft ganz schön glatt. Kommen wir erstmal zum Chaos. Das gibt es beispielsweise in Frankreich. Auch dort fangen heute die Ferien an. Dazu kommen dann die obligatorischen französischen Streiks auch bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Flughafen. Ähnlich sieht's in Großbritannien aus, wie uns Gabi Biesinger berichtet aus London.
Ja, Reisende, die von der britischen Insel runter wollen oder nach Großbritannien fliegen wollen, die haben in diesem Jahr schon einiges hinter sich und es wird in Richtung Sommerferien nicht besser werden. Personalmangel führt zu langen Wartezeiten bei Gepäckabfertigung und Sicherheitschecks, außerdem zu Flugausfällen. Die britische Regierung hat Fluggesellschaften angewiesen, Flüge so früh wie möglich zu stornieren, um kurzfristige Absagen eben möglichst zu verhindern. Und viele Fluggesellschaften haben daraufhin ihre Sommerflugpläne gekürzt. British Airways Airways hat bis Ende Oktober 8000 Flüge gestrichen und EasyJet hat ganze Routen stillgelegt, zum Beispiel alle Flüge von Großbritannien nach Hurghada in Ägypten bis Ende Juli. Ursachen für den Personalmangel, das sind nach wie vor Covid-Erkrankungen, aber auch der Personalabbau während der Corona-Phase und die aufwendigen Sicherheitschecks für Neueinstellungen. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, der sagt, der Brexit sei schuld an diesem Chaos auf britischen Flughäfen. Er fordert die Regierung auf, die Einwanderungsregeln zu lockern, damit Personal aus der EU nach Großbritannien zurückkehren kann. Verkehrsminister Grant Shapps, der sagt, nein, das stimmt nicht und macht die Branchenchefs dafür verantwortlich, die hätten zu langsam auf die steigende Reisenachfrage reagiert. Eine Arbeitsgruppe von Regierung und Luftfahrtindustrie, die soll nun im Vorfeld der Sommerferien dieses ganze Chaos in den Griff kriegen. Und weiteres Ungemach droht noch im Juli und August. Da wollen nämlich die Beschäftigten von British Airways streiken, und zwar wegen Gehaltskürzungen. Das haben sie in einer Urabstimmung beschlossen.
Also in London ähnliche Schwierigkeiten wie bei uns und keine Verbesserung in Sicht. Alles easy dagegen, berichten unsere Korrespondenten zum Beispiel von den türkischen Flughäfen in Antalya und Istanbul. Personal sei genug da, auch in Zagreb, Split und Wien sieht das so aus. Und ganz besonders perfekt so läuft's in Italien, berichtet für uns Jörg Seiselberg aus Rom.
In Italien läuft es an den Flughäfen, vor allem am größten Drehkreuz in Rom-Fiumicino. Stundenlange Wartezeiten an der Sicherheitsabfertigung, nicht in Italiens Hauptstadt. Die durchschnittliche Wartezeit an der Sicherheit in Rom betrug im vergangenen Monat weniger als 3 Minuten. Persönlich befragte Passagiere in den vergangenen Wochen zeigen, dass die meisten in der Tat in maximal etwas mehr als 5 Minuten durch die Sicherheit sind. Schnelligkeit an der Sicherheitsschleuse war bereits vor und in der Covid-Zeit eine Stärke des Römer Flughafens. Unter anderem deswegen ist er 4-mal nacheinander als bester Airport Europas ausgezeichnet worden. Das Erfolgsgeheimnis: alle Security-Beschäftigten sind Angestellte des Flughafens, arbeiten nicht wie andernorts über Fremdfirmen. Am Flughafen Rom ist auch in dunkelsten Covid-Zeiten niemand aus dem Sicherheitsteam entlassen worden. Das Erfolgsgeheimnis jetzt auch für die Schnelligkeit in der Nach-Covid-Zeit. In Neapel, dem wichtigsten Flughafen für Urlaub in Süditalien, geht es fast genauso schnell wie in Rom. Hier dauern die Kontrollen in 90% der Fälle weniger als 6 Minuten. Für das Aushändigen des Aufgabegepäcks brauchen Sie in Rom im Durchschnitt 20 Minuten ab Ankunft, in Neapel 25 bis 30 Minuten.
Wahnsinn, da werden diese Zeiten in Minuten gerechnet, nicht in Stunden wie bei uns. Könnte man natürlich sagen, mit Sub-Sub-Sub-Unternehmen sind die Probleme mit dem Personal hausgemacht. In Italien dagegen, wie gehört, sind die Leute angestellt, beispielsweise in Sicherheitsjobs und deshalb auch nicht während der Pandemie in andere Berufszweige gewechselt. Wie sieht's bei Ihnen aus? Arbeiten Sie vielleicht in der Flughafensicherheit, am Gepäckband oder auf dem Rollfeld? Oder haben Sie mal in diesen Bereichen gearbeitet und zwar zu deutschen Konditionen, die so waren, dass Sie sich inzwischen einen anderen Job gesucht haben? Wir wollen alle diese Geschichten hören, rund ums Fliegen und rund um die Arbeit, die mit dem Fliegen verbunden ist, unter 0331 70 99 111. Die Ferien stehen bevor. Am BER steht der verkehrsreichste Tag dieser Sommerferien an. Und wir diskutieren mit Ihnen, ob Sie fliegen, wieso Sie fliegen, wieso Sie nicht fliegen. Und natürlich auch, wie sieht denn das aus am Boden beim Personal? Auch da gab es keine guten Schlagzeilen in den vergangenen Wochen. Und gemeldet hat sich Martin mit einem Plädoyer pro Flug.
Hallöchen, hier ist der Martin. Und zwar folgendes. Also ich fliege definitiv weiter. Ich würde auch innerhalb Deutschlands fliegen, weil ich halte das Ganze, mit dem Klima eigentlich für aussichtslos, das noch zu retten. Wenn ich dann noch erlebe, dass unsere Politik versucht, also jetzt wieder Kohlemeiler in die Gänge zu bringen und die Dinger werden in China gebaut und überall. Also Flugzeuge sind verhältnismäßig sogar sauber. Es gibt ganz andere Schwerpunkte auf diesem Planeten, wo wir was tun müssen und anscheinend kann die Menschheit sich sowieso nicht da zusammenraffen, das alles auf die Reihe zu kriegen. Ich fliege weiter und das ist auch gut so.
Sagt Martin. Kevin hält dagegen.
Hallo. Also ihr habt gerade drüber gesprochen, über Daten, wie viele Leute abfliegen und so. Mein Satz dazu wäre mal zu sagen, wie viel so ein Flugzeug überhaupt tankt. Das sind nämlich so eine Boeing 747 tankt 216.000 Liter. Vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken, ne? Wenn man sich mal eine Umgebung behält, wo so viel reinpasst, ne? Also ich weiß nicht, ob man, wenn man vernünftig Bewusstsein hat, fliegt man lieber nicht korrekt nach.
Das meint Kevin. Was sagen Sie dazu? Fliegen Sie 0331 70 99 111, das ist die Nummer der Wahl. Und gleich spreche ich mit einem Ingenieur und der sagt, in 20 Jahren können wir emissionsfrei fliegen. Wie das funktionieren soll, bespreche ich gleich. Vielleicht nutzen Sie die Zeit und rufen an 0331 70 99 111. Zero Emission Aviation. Fliegen ohne Schadstoffe, ohne Emissionen. Schön wär's. Schön wird's, sagt Manfred Aigner. Der ist Professor und Direktor am Institut für Verbrennungstechnik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. Und er ist sich sicher, in 20 Jahren sind wir soweit. Schönen guten Morgen, Herr Aigner.
Guten Morgen, Frau Weber.
Das Kerosin, das wir jetzt nutzen, das schadet der Umwelt durch den Feinstaubausstoß und dem Klima durch den CO2-Ausstoß. Das ist unter Ihren Kolleginnen und Kollegen klar und gesetzt, oder wird da noch drüber debattiert?
Nein, das ist selbstverständlich Wissen, das allgemein verfügbar ist und das auch alle Fachleute vertreten.
Jetzt sagen Sie aber, das Fliegen wird in den nächsten Jahren klimaneutral. Wie das? Mit welchem Treibstoff?
Ja, dazu muss man zuerst mal sagen, was schädigt das Klima? Das sind zwei Komponenten. Die bekannteste Komponente ist das CO2. Mhm. Wenn wir fossiles CO2 freisetzen, dann wirkt das wie in einem Treibhaus. Die Erde wärmt sich auf. Das heißt, wir müssen dieses CO2 entweder im Kreislauf führen. Das ist die Idee, die wir wahrscheinlich durchsetzen werden. Oder wir müssen es ganz vermeiden. Mhm. Und wir machen das, indem wir einfach Kraftstoffe herstellen, zu deren Produktion wir das CO2 erst aus der Luft nehmen. Dann produzieren wir die Kraftstoffe damit und dann nutzen wir die Kraftstoffe im Flugzeug und das CO2 kommt also zurück in die Umwelt und ist damit neutral. Was wir rausgenommen haben, geben wir zurück. Ist eine Kreislaufwirtschaft.
Mhm. Sie brauchen dafür, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin mir nicht sicher, ich frage es ganz offen, viel Strom, oder, für diesen Prozess?
Das ist wahr. Wir brauchen dazu vor allen Dingen erneuerbaren Strom. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, Kohlestrom zu verwenden. Also wir müssen erneuerbaren Strom nehmen. Und diesen Strom werden wir nur zu einem kleinen Anteil in Deutschland haben. Wir importieren heute schon 2/3, 3/4 unserer Primärenergie aus dem Ausland, leider zum Beispiel aus Russland. Mhm. Und wir werden das auch in Zukunft müssen. In Deutschland leben viel zu viele Menschen, als dass bei dem Klima und den natürlichen Ressourcen, die wir haben, die gesamte Primärenergie aus Deutschland kommen kann. Wir müssen das importieren. Und wir würden das dann aber nicht mehr aus Russland importieren, sondern wir können das von überall in der Welt importieren, wo die Sonne scheint und der Wind bläst, ist der gesamte Sonnengürtel der Erde, da gibt es mehr als genug davon. Aber wir müssen importieren.
Das heißt, wir sprechen hier einerseits über eine technische Idee, das klingt schon doch relativ weit ausgereift, aber was fehlt, sind eigentlich die Infrastrukturen drumherum?
Ja, also die technischen Ideen sind relativ reif, wir kennen den Weg genau, die kann man aber weiter optimieren. Sie wissen, das Auto wird auch seit über 100 Jahren optimiert. Es wird immer besser. So ist es auch bei diesen Technologien. Die müssen wir beide optimieren. Mhm. Aber der ganz wichtige Punkt, wir müssen das upscalen, wie das in Neudeutsch heißt. Das heißt, wir müssen die Produktionen hochfahren auf einen kommerziellen Standard. Das sind Hunderttausende von Tonnen Produktion an einem einzigen Ort. Und diese Hochskalierung, die müssen wir durchführen. Und dann müssen wir die Infrastrukturen bauen, im Sonnengürtel der Erde, also in Afrika, in Südamerika, vielleicht sogar in arabischen Ländern, in Asien, die müssen wir bauen, dort den Kraftstoff produzieren und dann nach Deutschland bringen.
Okay, also da sind einige politische und organisatorische Fragen im Vorfeld noch zu klären. Wie lange wird es also dauern, bis wir, wenn das denn überhaupt alles so klappt, wie Sie skizzieren, bis wir klimaneutral durch die Luft fliegen?
Ja, das ist keine einfache Antwort. Also es gibt auch wieder neudeutsch so eine Roadmap, die wurde vor drei Jahren schon aufgestellt und die hat vorgesehen, dass wir bis 2030 20% der Klimawirkung des Luftverkehrs einsparen durch solche Kraftstoffe. Nun kommen wir nicht so richtig vorwärts. Wir sind abgelenkt durch alle anderen Krisen, Corona und Ukraine-Krise. Überhaupt ist unsere Gesellschaft sehr langsam geworden. Das heißt, es ist schon fraglich, ob wir das bis 2030 schaffen. Aber spätestens 1-2 Jahre später werden wir sicher erhebliche Mengen von diesen alternativen Kraftstoffen zur Verfügung haben. Erheblich heißt es zum Beispiel 20% unseres Verbrauchs.
Und bis dahin machen wir was?
Bis dahin können wir Biokraftstoffe verbrauchen, Biokraftstoffe, die wir eben aus Restbiomassen gewinnen, also zum Beispiel aus dem Stroh, das wir ernten, das wir aber nicht mehr brauchen, weil keiner mehr Streu benutzt, aus Waldabfällen, aus Klärschlamm, Abfällen aus den Haushaltungen, aus der Industrie. All diese Dinge können wir verarbeiten, das nennt sich Biokraftstoffe, die haben wir heute schon zur Verfügung, die allerdings auch nicht in den Mengen, die wir sie brauchen. Werden da heute Einzelmillionen Tonnen weltweit produziert. Der gesamte Kerosinverbrauch auf der Erde ist aber 300 Millionen Tonnen. Das heißt, wir haben nur 1% der notwendigen Mengen heute zur Verfügung. Auch das müssen wir hochfahren. Auch da müssen wir die Produktion ausbauen.
Manfred Aigner ist Professor am Institut für Verbrennungstechnik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart. Und er sagt, wir können es noch nicht heute realisieren, aber in einem Horizont von 10, 20 Jahren können wir es realisieren, das emissionsfreie Fliegen. Besten Dank fürs Gespräch, Herr Aigner. Gutes Wochenende für Sie.
Ich danke Ihnen und wünsche ebenfalls ein schönes Wochenende.
Wir sprechen in dieser Sendung übers Fliegen. Fliegen Sie aus welchen Gründen? Wieso lassen Sie es vielleicht bleiben? Haben Sie andere Arten der Fortbewegung gefunden für Ihre Zwecke? Und angerufen hat Maria.
Hallo, ich fliege, weil ich eine längere Zeit in den USA gelebt habe, in Oregon an der Westküste, und meine beiden Kinder dort leben. Ich bin zurückgekehrt nach Deutschland, aber jetzt besuche ich natürlich gerne meine Kinder und meine Enkelkinder. Das ist unheimlich anstrengend, weil der Flug über den Atlantik mehr als 12 Stunden dauert und ich fast 20 Stunden unterwegs bin. Ich würde lieber nicht fliegen, auch aus Umweltgründen, aber der Wunsch, meine Kinder und Enkelkinder zu sehen, ist natürlich größer.
Na klar, und solche Geschichten kenne ich auch, also US-deutsche Paare und Familien oder deutsch-lettische Paare und Familien, wo natürlich diese Reisen einfach dazugehören und quasi in jedem Urlaub, der das zeitlich hergibt, erfordert. Angerufen hat auch Patricia, die hat einen anderen Grund für Flugreisen.
Ich bin früher oft geflogen nach Italien, weil ich meine Familie dort besichtige. Jetzt mache ich seit Jahren immer alles mit dem Zug, trotz vieler Verspätungen. Aber ich fliege zweimal im Jahr nach La Palma, Kanarische Insel, weil dort ein gemeinschaftliches Urlaubsprojekt haben und will den Winter unterbrechen. Darauf verzichte ich nicht und fühle mich moralisch auch nicht unter Druck gesetzt. Ich kompensiere jeden Flug mit Spende für Bäume in La Palma, also für Palmen eigentlich. Und ich habe ein kitzelkleines Auto, fahre sehr viel Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel. Also ich versuche alles, wo es möglich ist, selber sozusagen Klimaschutz vorteilhaft zu leben. Aber diese 2 Flüge im Jahr lasse mich nicht wegnehmen, wenn ich sonst dahin fahren würde, würde ich 5 Tage pro Flug, pro Reisestrecke verbringen und das kann ich nicht.
Wie sieht's bei Ihnen aus? 0331 70 99 111. Wir diskutieren in dieser Sendung übers Fliegen. Fliegen Sie ein bisschen oder fliegen Sie viel oder fliegen Sie gar nicht mehr? Arbeiten Sie vielleicht rund um den Flughafen oder in selbigem drin? Und angerufen hat Ingo und der spricht sich hier fürs Fliegen aus.
Natürlich werde ich weiter fliegen, weil ich bin der Meinung, dieses Rauspicken von Problemen und dieses Gutmenschentum ist mir zu einseitig. Das sind vielleicht Leute, die auf Fliegen verzichten, sich dann aber das Steak von einer Kuh aus einer Massentierhaltung auf den Grill hauen. CO2-Ausstoß ist da auch ein großes Thema, denke ich. Oder sich ihre Ware bei Amazon bestellen und die dann per Containerschiffen aus China kommen lassen. Also wie gesagt, man muss es nicht aus dem Zusammenhang gerissen sehen, sondern das generelle Problem des CO2-Ausstoßes betrachten und da sich einseitig rauszupicken, was man sich denn selbst und der Gesellschaft Gutes tut, ist viel zu engstirnig.
Sagt Ingo, was meint Martin?
Ich finde, dass man generell ums Fliegen natürlich nicht drum rumkommt, insbesondere je länger, je interkontinentaler ein Flug ist. Insofern finde ich den Beitrag, den gerade der Professor von dem Institut gesagt hat über das emissionsfreie Fliegen, grundsätzlich okay, dass man sich Gedanken darüber macht und auch wichtig. Allerdings halte ich, je kürzer eine Strecke ist, Fliegen für unnötig. Jeder weiß, dass wenn Hunderte von Tonnen in die Luft bewegt werden müssen, das natürlich physikalisch und auch ökologisch letzten Endes die unsauberste Lösung sein kann. Und insbesondere jetzt auch, wenn es um die Urlaubsfliegerei geht, ich denke, wenn man schon in Urlaub wegfliegt, dann kann das zu einer gesunden Grundeinstellung mit dazugehören, dass man sagt, da gehört eine Abfertigung mit dazu. Und wenn die halt einfach mal 2 Stunden von mir aus dauert, dann ist das so. Insbesondere, wenn man gerade aus schwierigen Zeiten wie einer Pandemie herauskommt und dass sich jetzt nur noch die Politik stellenweise noch hinstellt und sagt, Deutschland macht sich lächerlich in der Welt oder so, das halte ich einfach für Quatsch, weil im Großen und Ganzen die Fliegerei eine Privatangelegenheit ist.
Meint Martin, Sie können auch anrufen unter 0331 70 99 111 und mir geschrieben hat Heiko und der schreibt, ich weiß gar nicht, woher diese Selbstverständlichkeit kommt, dass die Leute in den Urlaub fliegen. Ich bin Ü40 und in meinem Leben bisher 2-mal geflogen. Das machen andere in einem Monat. Noch vor 30 Jahren war Fliegen was Besonderes und das sollte es meiner Meinung nach auch sein. Wenn man jetzt noch darüber reden möchte, dass es das freie Recht jedes Einzelnen ist, darüber zu entscheiden, ob man fliegt und wohin, dann möchte ich das Recht der Anwohner in den Einflugschneisen dagegen halten, in Ruhe und Frieden ihre Freizeit oder ihren Urlaub zu verbringen. Darauf wird nämlich mit Verlaub geschissen. Schreibt Heiko, was meinen Sie? 0331 70 99 111, das ist die Nummer der Wahl. Fliegen ist verdammt kompliziert. Da sind riesige Infrastrukturen nötig. Jede Menge Gewerke müssen zusammenarbeiten. Also Sicherheit, Gepäckbeförderung, die Lotsen, das Catering, Personal am Boden und in der Luft. Und überall hakt es derzeit. Das mag mehrere Ursachen haben, aber das Hauptproblem aktuell ist wohl der Personalmangel. Also zu wenige Menschen für zu viel Arbeit. Dennis Dacke ist Gewerkschaftssekretär bei Verdi und da zuständig für die Menschen, die am Boden und in der Kabine arbeiten. Schönen guten Morgen, Herr Dacke.
Guten Morgen, Frau Weber, ich grüße Sie.
Wie geht's Ihren Kolleginnen und Kollegen? Was hören Sie von denen?
Sagen wir es mal so, es wird von Tag zu Tag stressiger, die Belastungssituationen werden von Tag zu Tag höher, je nachdem, was an diesem Tag mal wieder nicht funktioniert. Beispielsweise habe ich heute Morgen mit einem Kollegen telefoniert, der mir gesagt hat, na, gestern Abend ist eine Maschine angekommen, vollkommen ohne Gepäck und dann hatte ich 130 Personen um 22 Uhr in der Schlange noch stehen, die ihr Gepäck gesucht haben. Und eigentlich waren für 130 Personen, die da standen, auch nur noch zwei Kolleginnen und Kollegen da, die dann letztendlich diese 130 Menschen betreut haben und ihnen weitergeholfen haben.
Na, da ist die Begeisterung sicherlich groß bei den Passagieren und Passagierinnen. Wie reagieren die?
Leider immer aggressiver. Also wir erleben Situationen, die nicht mehr tragbar sind. Wir hatten eine Kollegin der Lufthansa in Frankfurt letztens, die mit Polizeischutz von ihrem Counter geführt werden musste. Wir hatten auch in Frankfurt die Situation, dass quasi der Computerbildschirm aus dem Counter gerissen wurde und nach den Kollegen geschmissen wird. Also es ist wirklich eine Aggressivität da, die wir so auch aus der Vergangenheit gar nicht kennen.
Wie sieht's denn dann ganz konkret in Berlin aus am BER?
Der BER ist oft gescholten an dieser Stelle. Die Kolleginnen und Kollegen da tun ihr Möglichstes. Ich sage immer, das System ist kollabiert und nicht die Kolleginnen und Kollegen sind kollabiert. Die machen, was sie können, aber leiden natürlich auch unter der Liberalisierungs- und Deregulierungspolitik der Europäischen Kommission der letzten 25 bis 30 Jahre. Denn Personalmangel ist nichts Neues. Das hatten wir auch schon vor der Pandemie. Die Pandemie hat sozusagen nur noch ein Brennglas draufgelegt, was uns gezeigt hat, dass die Arbeitsbedingungen eben so mies sind an vielen Stellen, dass die Leute sich das im Rahmen von Kurzarbeitergeld gar nicht mehr leisten konnten, da zu arbeiten. Und wenn sie einmal weg sind, kommen sie in der Regel auch nicht wieder, weil die Arbeitsbedingungen und die Schichtbedingungen und der Schichtbetrieb an anderen Stellen ja attraktiver ist.
Jetzt hat uns unser Korrespondent aus Rom in dieser Sendung berichtet, dass da in Rom und auch an anderen italienischen Flughäfen alles reibungslos läuft. Also die berechnen Check-in und Gepäckaufgabe dort in Minuten und nicht in Stunden. Und er sagte, Hauptgrund dafür, das Personal ist da fest angestellt. Sie haben gerade Liberalisierung, Deregulierung angesprochen. Denken Sie nach diesem dann wohl doch eher chaotischen Reisesommer, wo das Problem so offensichtlich wird, wird sich das in Deutschland auch dergestalt verändern, dass das Personal auf Festanstellungen hoffen darf?
Naja, fest angestellt sind die in Deutschland auch, aber eben einem Dienstleister zum nächsten. Die Kolleginnen und Kollegen in Italien, ich war da selber erst vor ein paar Tagen und habe es mit 8 Minuten durch Check-in und Sicherheit geschafft, sind einfach noch wesentlich statischer organisiert. Das heißt, dass man hier in den Ausschreibungsprozessen nicht nur auf das Geld letztendlich geachtet hat, sondern auch auf die Bedingungen und auch auf Spitzen, während man in Deutschland durch den auch massiven Preisdruck durch die Low-Cost-Carrier sozusagen nur noch das Geld in den Fokus gestellt hat und den Menschen hinten an. Da, wo das nicht passiert ist, beispielsweise in den Sicherheitsstraßen in München am Flughafen, da läuft es auch bis heute noch wie geschnitten Brot. Also es ist, man merkt, je mehr gespart wurde, und der BER ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wo teilweise die Visax, kann man da als Beispiel rausnehmen, auch noch für jede Airline eine eigene Abfertigungsunterfirma gegründet hat, die sich dann auch gegenseitig gar nicht helfen dürfen, und das ist sozusagen die Quadratur des Kreises, um Probleme zu lösen.
Aber sehen Sie hier die Möglichkeiten und den Willen, für diesen Sommer und danach Lösungen zu finden für diese ja ganz akuten Probleme?
Im Moment sehe ich eher halbherzige Lösungsvorschläge. Herr Wissing hat vorgeschlagen, wir holen mal irgendwie 2000 Leute aus der Türkei. Das ist ja vielleicht für eine erste Schadensbegrenzung eine ganz gute Idee, wobei sich da auch viele Fragen zum Sicherheit und Sprachbarrieren etc. Ergeben. Aber wir brauchen eine langfristige Lösung. Es muss als Infrastruktur und Daseinsvorsorge verstanden werden, ein Flughafen. Denn wir sind Reiseweltmeister, wir werden die Flughäfen auch in Zukunft brauchen. Und wir können es uns gar nicht leisten, das Personal dort so schlecht zu bezahlen. Dafür gibt es Lösungen, beispielsweise eines Branchentarifvertrags für die Bodenverkehrsdienste, aber auch für die Low-Cost-Carrier, die ähnliche schlechte Bedingungen haben. Und wir müssen schauen, dass Arbeitsplätze am Flughafen wieder attraktiv werden und die Leute dort gerne arbeiten. Und da ist auch eine Rückführung eben dieser Deregulierung und Liberalisierung ein guter Weg, um das vielleicht mal wieder in die Hand einer Betreibergesellschaft zu geben.
So die Forderung von Dennis Dacke von der Verdi-Fachgruppe Luftverkehr. Besten Dank und ein schönes Wochenende für Sie.
Das wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Karl-Heinz hat mir geschrieben und fügt noch an, bei ihrer Diskussion ums Fliegen sei noch erwähnt, dass nur ein sehr kleiner Teil der Weltbevölkerung überhaupt das Privileg genießt, fliegen zu können. 90% der Weltbevölkerung kann sich Flugreisen gar nicht leisten. Und Frank hat geschrieben, nämlich, dass er bis zur Pandemie seinen Sohn in der Schweiz immer per Flugzeug besucht hat, mit EasyJet über Basel. Und als es dann wieder möglich war zu reisen und das Fliegen aber nur sehr eingeschränkt möglich war, hat er gedacht, okay, versuche ich es mal mit der Bahn, und stellt fest, ui, das ist für mich wesentlich entspannter als das Fliegen. Bisher habe ich seit 2020 circa 10 Bahnreisen jeweils hin und rück in die Schweiz unternommen. Bis auf zwei Ausnahmen waren die Züge immer pünktlich. Die Preise für das Bahnticket mit Bahncard sind in der Regel genauso teuer wie ein Flugticket von EasyJet. Habe ich mit dem Flugzeug über den BER nach Basel und dann anschließend weiter mit der Bahn von zu Hause 5 bis 6 Stunden benötigt, brauche ich mit der Bahn komplett circa 8. Aber dafür muss ich nicht 2 Stunden früher auf dem Flughafen sein. Er steigt ein, schreibt er, in Berlin-Ostbahnhof und steigt dann einmal um in Basel. Mein Fazit, man sollte genau schauen, ob es innerhalb Europas notwendig ist, seine privaten Reisen mit dem Flugzeug zu unternehmen, und die Deutsche Bahn, auch noch eine gute Botschaft hinterher, und die Deutsche Bahn ist auf der Fernstrecke deutlich besser als ihr Ruf. So Franks Fazit. Und Ina schließt sich an. Ich habe vor 2 Jahren ausprobiert, nach Stockholm mit dem Zug zu fahren. Das hat mir so gut gefallen, dass ich inzwischen auch nach Rom und London mit dem Zug gefahren bin. Das geht leider noch nicht so für alle Reisepläne, aber ich werde den Zug immer vorziehen. Er ist viel weniger stressig und langweilig als das Fliegen. Was meinen Sie denn? Sie können weiter anrufen. 0331 70 99 111. Zu unserem Thema heute, Fliegen ja oder nein, wird natürlich auch auf Social Media diskutiert. Auf Instagram zum Beispiel hat Sir Gregor Victor dargelassen, Fliegen ist eindeutig zu billig und diese ganze Kerosinsubventionierung echt pervers. Und auf Facebook wird auch diskutiert unter der Frage, ist Fliegen moralisch vertretbar? Und Giovanni hat dargelassen, nicht pauschaler Verzicht wird die Lösung sein, sondern Forschung, Entwicklung, Wachstum kann auch auf mehr Qualität zielen. Und er benennt dann Effizienzgewinne, mehr Ertrag auf weniger Fläche, intelligente Bewässerungssysteme und so weiter. Dies nur als Stichworte, fügt er hinzu. Die sehr deutsch-protestantische Verzichtsethik wird andere Menschen global wohl nicht überzeugen. Katrin hat geschrieben, ja, Fliegen ist moralisch vertretbar. Ich arbeite hart für das wenige Geld, das ich am Ende des Monats bekomme. Davon spare ich mir eine Woche Urlaub im Jahr weg und dann reise ich fertig, und dahinter ein Ausrufungszeichen. Zeichen. Paul Wiese meint, ich denke, dass man sich in der heutigen Zeit wirklich jedes Mal überlegen sollte, ob dieser Flug oder diese Reise wirklich gemacht werden muss. Corona ist noch nicht vorbei und wir sehen gerade rückblickend im vergangenen Jahr und in diesem, dass die Erde klimatechnisch mehr brennt als je zuvor. Wir sprechen übers Fliegen und über die Frage, ob Sie fliegen. Mit ruhigem Gewissen, mit beunruhigtem und aus welchen Gründen? Oder würden Sie sagen, sollten wir mal alle im großen Maßstab bleiben lassen? Und angerufen hat Klaus und er sagt, es geht ums Geld.
Also bei mir ist es so, dass ich seit jeher schon viel in Europa rumgereist bin, auch geflogen bin, viel wenige Fernreisen, aber andererseits auch nie eine Flusskreuzfahrt mitgemacht habe. Ich habe seit 25 Jahren keinen eigenen Wagen. Ich trenne meinen Müll. Ich sehe zu, dass ich auch sonst Umweltboost lebe. Ich glaube, mein CO2-Fußabdruck ist nicht besonders groß. Aber trotzdem würde ich auf diese Reisen ungern verzichten wollen. Ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich so viel auf dieser Welt sehen konnte. Aber ich denke, letztendlich regelt sich alles über den Preis. Also ich würde mir schon überlegen, nach Jamaika oder nach Vietnam nicht zu fliegen, wenn es dann plötzlich 2.000 oder 2.500 Euro kosten sollte. Das ist wie bei allem mit der Anschnallpflicht, mit den Benzinpreisen, mit allem, was wir haben, mit dem ökologischen Fußabdruck, regelt sich eigentlich alles über den Preis. Und solange ich es mir leisten kann, würde ich es gerne weiter tun.
Und jemand aus der Branche hat auch angerufen, Michael nämlich, und der haut in dieselbe Kerbe.
Ich bin seit 40 Jahren in der Luftfahrt tätig, erst in Tegel, jetzt am BER. Diese ganze Misere mit der Luftfahrt ist dadurch gekommen, dass es immer billigere Tickets gibt. Ryanair, EasyJet und Co. sind schuld daran. Und die Leute machen es natürlich mit, ist klar, durfte für 50 Euro nach Mallorca fliegen. So viel dazu. Weil das fast nur junge Menschen nutzen. Ich sehe das jeden Tag, wer bei Ryanair einsteigt, über Treppen einsteigen, nicht über die Finger. Und das ist eine verlogene Debatte mit dem Fliegen. Genau die Leute, die eigentlich am lautesten schreien, oh, unsere Umwelt geht kaputt daran, die steigen dann in diese Flugzeuge, wo es ganz günstig ist und wenig kostet. Fliegen muss wieder teurer werden. Dann geht das Problem auch mit der Verschmutzung zurück und hat vielleicht mal wieder ein Level wie in den 80er Jahren. Wo Fliegen noch was Besonderes war.
Die Ansicht von Michael und Sibylle hat sich auch gemeldet mit einem Plädoyer pro Bahn.
Also ich bin auch schon älteren Datums, Ü50, und bin vielleicht 4-mal in meinem Leben geflogen. Ist natürlich ein Erlebnis, aber das ist überhaupt nicht praktikabel, dass man das ständig tut. Und ich schließe mich gerade dem jungen Mann an, der das mir der Schweiz erzählt hat. Ich bin gerade mit dem Zug aus der Schweiz gekommen. Also alles perfekt mit Interrail-Pass. Der ist auch noch sehr günstig, den kriegt man auch noch besser, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat. Es war alles bequem, es gab natürlich eine Verspätung auf deutscher Seite, aber die Schweizer Bahn ist sowas von top. Also ich kann nur sagen, wie die anderen, versucht in Europa einfach mit dem Zug zu fahren. Sucht euch die besten Tage aus, nicht gerade zu den Stoßzeiten oder Ferien. Ist auch ökologischer, die fahren ja mittlerweile grün und man hat viel mehr Kontakt und kann viel mehr sehen, als nur über den Wolken zu sein, ist, glaube ich, auch ein bisschen langweilig.
Und wir sprechen übers Reisen mit dem Flugzeug in dieser Woche, in dieser Sendung. Und vor ein paar Tagen war eine Kollegin von mir, Alia, unterwegs und hat sich umgehört, welche Reisepläne, welche Sommerpläne gibt es denn und sind die mit oder ohne Flugzeug geplant? Und hier sind ein paar Antworten.
Eine Freundin von mir fliegt am Freitag in den Urlaub und die hat schon Bauchschmerzen und will 6 Stunden früher am Flughafen sein, weil sie Angst hat, dass sie nicht in den Flieger kommt oder irgendwas schief geht.
Gute Güte, da ist man ja fast zu Fuß zum Ziel gelangt in 6 Stunden. Wie sieht's hier aus?
Also nach meinem Bachelorprojekt fahre ich mit einem Freund nach Spanien mit dem Fahrrad. Auf dem Rückweg fliegen wir halt zurück, weil die Runde zu drehen wäre dann doch ein bisschen zu lang geworden. Ja, hin kommen wir mit dem Fahrrad und können uns den Stress sparen.
Auch super, mit dem Fahrrad nach Spanien, um den Flugstress zu sparen. Super. Und wie sieht's hier aus?
Unser Plan ist, auf jeden Fall zum Müggelsee noch zu fahren, ein bisschen Boot zu fahren, die Sonne zu genießen, und wir wollten noch nach Italien mit dem Zug, da so ein bisschen die Städte erkunden, weil wir auch noch nicht da waren, so Norditalien, soll ja auch ganz schönes Wetter sein. Vor allem aus klimaschutzrechtlichen Gründen finden wir Zug besser, und ja, jetzt mit dem 9-Euro-Ticket haben wir uns auch so gedacht, vielleicht kann man in Deutschland auch noch mal vorbeischauen.
Wir haben in dieser Sendung übers Fliegen gesprochen. Und nicht ohne Grund, denn der Flughafen BER, der erwartet heute den verkehrsreichsten Tag dieser kompletten Sommerferien. Da wird mit 80.000 Fluggästen heute gerechnet. Und wenn die Ferien rum sind, Mitte, Ende August, dann werden wohl bis zu 3 Millionen Menschen vom BER abgehoben oder dort wiederum angekommen sein. Wir haben also gesprochen, wie halten Sie es mit dem Fliegen? Zum einen wegen des Geknubbels am Boden, wegen zu wenig Bodenpersonal, zum anderen im Hinblick auf die Emissionen. Und eine Antwort möchte ich Ihnen nicht vorenthalten.
Eine Freundin von mir fliegt am Freitag in den Urlaub und die hat schon Bauchschmerzen und will 6 Stunden früher am Flughafen sein, weil sie Angst hat, dass sie nicht in den Flieger kommt oder irgendwas schief geht.
Weil da eben so viel los ist derzeit. Mehr so Richtung Klima argumentiert und geguckt in seiner Antwort hat Martin.
Ich finde, dass man generell ums Fliegen natürlich nicht drum rumkommt, insbesondere je länger, je interkontinentaler ein Flug ist. Insofern finde ich den Beitrag, den gerade der Professor von dem Institut gesagt hat über das emissionsfreie Fliegen, grundsätzlich okay, dass man sich Gedanken darüber macht und auch wichtig. Allerdings halte ich, je kürzer eine Strecke ist, Fliegen für unnötig. Jeder weiß, dass wenn Hunderte von Tonnen in die Luft bewegt werden müssen, das natürlich physikalisch und auch ökologisch letzten Endes die unsauberste Lösung sein kann. Und insbesondere jetzt auch, wenn es um die Urlaubsfliegerei geht, ich denke, wenn man schon in Urlaub wegfliegt, dann kann das zu einer gesunden Grundeinstellung mit dazugehören, dass man sagt, da gehört eine Abfertigung mit dazu. Und wenn die halt einfach mal 2 Stunden von mir aus dauert, dann ist das so. Insbesondere, wenn man gerade aus schwierigen Zeiten wie einer Pandemie herauskommt. Und dass sich jetzt nur noch die Politik stellenweise noch hinstellt und sagt, Deutschland macht sich lächerlich in der Welt oder so, das halte ich einfach für Quatsch, weil im Großen und Ganzen die Fliegerei eine Privatangelegenheit ist.
Meint Martin. Es gab auch viele Plädoyers. Probiert das mal mit der Bahn aus. Die ist besser als ihr Ruf. Vor allen Dingen, wenn ihr längere Reisen plant, also ins Ausland. Dazu gab es viel Post und auch einen Anruf, der kam von Sibylle.
Also ich bin auch schon älteren Datums, Ü50, und bin vielleicht 4-mal in meinem Leben geflogen. Ist natürlich ein Erlebnis, aber das ist überhaupt nicht praktikabel, dass man das ständig tut. Und ich schließe mich gerade dem jungen Mann an, der das mir der Schweiz erzählt hat. Ich bin gerade mit dem Zug aus der Schweiz gekommen. Also alles perfekt mit Interrail-Pass. Der ist auch noch sehr günstig. Den kriegt man auch noch besser, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat. Es war alles bequem. Es gab natürlich eine Verspätung auf deutscher Seite, aber die Schweizer Bahn ist sowas von top. Also ich kann nur sagen, wie die anderen, versucht in Europa einfach mit dem Zug zu fahren. Sucht euch die besten Tage aus, nicht gerade zu den Stoßzeiten oder Ferien. Ist auch ökologischer, die fahren ja mittlerweile grün und man hat viel mehr Kontakt und kann viel mehr sehen, als nur über den Wolken zu sein, ist, glaube ich, auch ein bisschen langweilig.
Die Ansicht von Sibylle. Und dann habe ich hier auch noch mit einem Piloten gesprochen, der seit seiner Kindheit fasziniert ist vom Fliegen. Und das will er auch gar nicht nachlassen. Inzwischen ist er Pilot. Ich habe mit einem Forscher gesprochen, der sagt, in 10 bis 20 Jahren ist es realistisch, dass wir emissionsfrei fliegen können. Unsere Korrespondenten haben berichtet, wie es an anderen europäischen Flughäfen aussieht, besonders hervorstechend. Die italienischen Flughäfen, an denen das nämlich klappt wie geschnitten Brot, wo es überhaupt keine langen Wartezeiten gibt, weil die Leute, die dort beschäftigt sind, in vernünftigen Arbeitsverhältnissen stecken. Und ein Gewerkschaftssekretär von Verdi hat hier ausgeführt, was in Deutschland passieren müsste, damit genug Personal da ist, um die reisenden Menschen abfertigen zu können. Können Sie alles nachhören auf radio1.de. In den vergangenen 3 Stunden haben wir über das Fliegen gesprochen und für nächsten Freitag kann ich Ihnen gar nichts versprechen, denn ich verabschiede mich jetzt auch in den Sommer. Auf der anderen Seite des Sommers sehen wir uns wieder, machen weiter hier mit dieser Sendung, die ja Ihre Themen bearbeiten will und soll, und dafür brauchen wir, Überraschung, Ihre Themen. Also, was beschäftigt Sie? Worüber denken Sie nach? Was ist vielleicht total unterbelichtet in der Berichterstattung? Gehört hier aber auf jeden Fall 3 Stunden stundenlang gedreht und gewendet. Schreiben Sie uns gerne Ihre Vorschläge, Ihre Ideen an dieweber@radio1.de. Und das muss gar nicht zwingend irgendwie große Weltpolitik oder sowas sein. Vielleicht sind es Themen, die bei Ihnen vor der Haustür Thema sind, die Sie beschäftigen im Kiez oder im Gespräch mit Familie, Freunden oder im Kollegium. Was auch immer, schreiben Sie uns gerne Ihre Themenvorschläge für diese Sendung. Nochmal die Adresse dafür. dafür die weber@radio1.de. Das sind die Queens of the Stone Age.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.